Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimer und Kelling. Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich lasse mal wieder was von mir hören. Und ich habe für die norddeutschen Zuhörer, die aus dem Radsport kommen, einen sehr interessanten Gast heute dabei. Gerade für die Crosser unter euch ist, glaube ich, der Name, der heute dabei ist, jedem ein Begriff. Ich begrüße Jens Schwedler. Moin Jens.
Moin moin, hallo Lukas. Schön, dass ich hier im Podcast sein darf.
Ja, schön, dass das endlich geklappt hat. Kurz zu dir. Ich glaube, jeder aus Hamburg kennt dich, der was mit der Radszene zu tun hat. Du bist seit Jahren im Radsport tätig, überwiegend im Cross und im Mountainbike aktiv gewesen und hattest so deine größten Erfolge um die 2000er gefeiert, hast schon weit vorher mit dem Radsport angefangen und bist sozusagen, ich glaube, es ist mittlerweile so dein dritter Frühling, in dem du momentan wieder so bist, ne? Du hast so, wenn ich das richtig im Kopf habe, so um 2006 nachher irgendwann aufgehört, hast dann wieder angefangen und bist jetzt so seit 3-4 Jahren wieder so ein bisschen selbst aktiv dabei, machst sonst viel im Harvesterruder Radsportverein und auch sehr viel für Stevens Racing Team. Das so, glaube ich, so das, was dich kennzeichnet, wo du so ein bisschen herkommst. Mehrfacher deutscher Meister, auch mehrfacher Masters-Weltmeister im Cross. Das ist so dein Palmarès, was du mitgebracht hast. Und was so noch weiterkommt, darüber wollen wir jetzt so ein bisschen sprechen.
Ja, sehr gerne.
So, was mich als erstes interessieren würde, wie bist du zum Radsport gekommen?
Also es ist tatsächlich schon sehr lange, dass ich Rad fahre, nämlich quasi 1977 habe ich angefangen, als Schüler Rennen zu fahren oder Rennrad zu fahren, im Alter von 9 Jahren. Und dazu gekommen bin ich tatsächlich, das war die Hochzeit von Dietrich Thurau, der 14 Tage lang im gelben Trikot der Tour de France fuhr. Und Radsport Deutschland sozusagen das erste Mal so einen Boom erlebt hat und die ganzen Jugendlichen, ich auch dazu, Rennrad fahren wollten. Und dann haben meine Eltern mir ein Rennrad besorgt und ich habe meine ersten Rennen gefahren und bin bei den ersten Rennen auch gleich unter die ersten 5 gekommen. Und so hat sich das dann im Radsport halt weiterentwickelt.
Krass, ich glaube, damit bist du einer der wenigen Gäste, die nicht irgendwie über ihre Eltern oder Geschwister so zum Radsport gekommen sind, sondern weil du es sozusagen über die Medien, weil es halt einfach einen Deutschen gab, der gut war bei der Tour, so dadurch motiviert war, zum Radsport gekommen bist.
Ja, das ist so. Also das ist auch tatsächlich immer noch so, dass mich der Radsport an sich, die Disziplin an sich, also sowohl Rennradfahren, Mountainbikefahren und natürlich hauptsächlich Crosssport motiviert einfach aus dem Grund, dass mir das einfach unwahrscheinlich viel Spaß macht und ich mich da sehr, sehr wiederfinde. Und dadurch ist halt diese ganze Entwicklung, die ich jetzt über die Jahre gemacht habe, auch die, ja, Jugendliche zu fördern und da auch mit Stevens seit 1998 schon im Prinzip damals als Stevens Radsport von Hacht Merlin Team, Mountainbike Team und dann Steven Jantex Team und jetzt Stevens Racing Team über die Jahre bin ich halt immer den Sport oder habe versucht den Sport immer treu zu bleiben und habe versucht auch den Jugendlichen immer beizubringen, wie man Rad fährt und auch mein Wissen weiterzugeben, weil der Radsport mir persönlich enorm viel gegeben hat.
Ja, ich finde auch, gerade wenn wir jetzt so in die heutige Zeit gucken, einfach Radsport ist einfach extrem zugänglich geworden, ne? Also für alle Leistungsklassen, du kannst das halt wirklich ambitioniert betreiben und bekommst da auch echt die Möglichkeit, das in den Medien zu verfolgen. Aber es ist halt auch irgendwo spätestens seit Corona, glaube ich, so diese Zugänglichkeit für die Allgemeinheit, für Leute, die sich halt ein Gravelrad kaufen und dann irgendwie am Wochenende eine Graveltour machen. Der Sport ist halt einfach unfassbar attraktiv geworden die letzten Jahre. Und das ist, glaube ich, auch das, warum es einfach auch interessant ist, darüber zu reden, weil es gibt einfach immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren. Was mich interessieren würde, du bist ja wahrscheinlich nicht gleich direkt zum Cross gekommen, sondern wie waren so deine Anfänge auf der Straße und wann bist du denn so explizit in die Richtung Cross gegangen?
Also es war tatsächlich so, dass ich 98 war das halt so wie heute auch, dass man als junger Sportler halt Crossläufe machen musste. Man durfte noch nicht Cross fahren. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Ich bin in Dänemark meinen ersten Crosslauf, nee, in Dänemark nicht, sondern in Berlin meinen ersten Crosslauf habe ich da gemacht und habe den gewonnen. Dann Neumünster, meine Geburtsstadt, wenn du so möchtest, da habe ich dann auch einen Crosslauf gewonnen. Und dann sind wir nach Dänemark und da durften wir tatsächlich Cross-Rennen fahren und habe das dann auch gewonnen. Und man kann sagen, so, tatsächlich ein Jahr, nachdem ich angefangen habe mit Radsport, habe ich auch das Crossfahren kennengelernt. Natürlich auf ganz anderem Material als heutzutage. Ja, und das ist stets und ständig eigentlich mein Begleiter geblieben, das Querfeldeinfahren. Obwohl ich natürlich auch als Mountainbike-Profi 5 Jahre bei dem ja größten Mountainbike-Team der Welt unterwegs war. Aber der Crosssport ist mir immer ein Steckenpferd und immer sehr wichtig gewesen.
Ja, und war das früher so bei U15, U17, U19 auch schon so, dass es sozusagen dieses Zeitlimit gab, wie lange gefahren wird? Beziehungsweise kannst du dich erinnern, wie lange man damals die Rennen gefahren ist, so zu Jugendzeiten? Ich glaube, heutzutage ist es für die U15 20 Minuten plus eine Runde, ne?
Genau so ist es, ja. Nee, früher war es tatsächlich nach Runden. Da wurde halt die Rundenzeit angegeben und dann musstest du 5 Runden fahren oder je nachdem, wie lang die Strecken waren, waren ja auch ganz andere Strecken. Also die Strecken, die wir früh gefahren sind, die gibt es so gar nicht mehr. Also da gibt es vielleicht noch einen Koppenberg oder Namur. Also wirklich schwere Strecken waren das damals, wenn man das so behauptet. Ich meine, das ist immer so schwer, wie das Rennen gefahren wird. Aber die Strecken waren von der Topografie halt viel, viel schwerer.
Ja, und dann hast du sozusagen irgendwo nachher zu den Junioren wirklich dich entschieden, dass du dann so dein Augenmerk auf den Cross legst, oder war es doch schon früher?
Nee, das war tatsächlich so, dass ich hatte damals einen Trainer, der gleichzeitig der Vater von einem Sportler war und der Trainer war DDR-Meister im 8er-Mannschaftsfahren. Und wie wir dann älter geworden sind, oder beziehungsweise denn, am Anfang ist es ja so ein bisschen Spielerei. Und dann ab der Juniorenklasse, zweites Jahr Jugend, wurde das dann ernsthafter mit, also wirklich mit Trainingsplan und gezielten Training. Auch, ja, wir sind halt, ich weiß, ich bin in einer Saison irgendwie 60 Rennen gefahren. So viele Rennen gibt es ja gar nicht mehr heute. Und wir waren wirklich ab der Jugendklasse 3 sehr, sehr starke norddeutsche Rennfahrer, die da zusammengefahren sind. Und wir sind wirklich bis NRW gefahren, obwohl man es gar nicht musste. Oder auch damals noch, wie die Mauer da war, sind wir viele Rennen in Berlin gefahren und Freitag, Samstag, Sonntag und haben diese Rennen mit dominiert. Ne? Und das ist natürlich auch was als junger Sportler dich motiviert, am Ball zu bleiben, wenn du Rennen gewinnst. Ne? Also das ist natürlich cool. Und wenn du dann noch Teamkollegen hast, mit denen du taktisch so fahren kannst, wie die Profis das machen, dann macht das natürlich noch mehr Spaß.
Ja, war denn so der Crosssport damals auch schon so eine Materialschlacht? Also sozusagen, wenn man jetzt so heute guckt, theoretisch brauchst du ja mindestens drei Räder, oder? Als Crossfahrer zwei, die immer im Depot stehen, und eins fürs Training, so ungefähr.
Ja, ist nicht mehr so, ne? Also früher war das, glaube ich, noch intensiver vom Material, weil man tatsächlich auch viele Matschrennen hatte. Das hat man heutzutage fast gar nicht mehr. Also es kann natürlich matschig sein, aber die Runden sind ja vorgegeben von 2,2 auf 2,8 Kilometer. Das heißt also, die Mechaniker können ein Rad innerhalb von einer Runde wieder reparieren beziehungsweise auch wieder sauber machen. Heutzutage ist es jetzt bei uns im Team, beim Steams Racing Team, ist es tatsächlich so, dass jeder zwei Räder hat. Und es gibt eine Ausnahme, Marcel Meisen, der hat drei Räder. Aber im Großen und Ganzen kommt man mit zwei Rädern hin. Ich bin letzte Saison mit einem Rad fast die ganze Saison durchgefahren, also weil ich keinen Defekt hatte und keine so extrem Matschrennen. Also ich musste dann nie das Fahrrad wechseln. Also wenn man viel Glück hat, reicht auch ein Rad.
Ah, okay. Also ich wusste noch damals, ich bin ja auch, als ich mal Cross gefahren bin, ich hatte immer auch nur ein Rad. Das war so, muss um die Zeit gewesen sein, 2013, 14, 15 so. Da war es dann doch schon so, war ja noch die Zeit auch ohne Scheibenbremse, wo ich dann teilweise mir auch gewünscht habe, so, vielleicht hättest du auch gern ein zweites Rad. So, beziehungsweise, was ja auch ganz extremes Beispiel war, waren die Nordmeisterschaften 2017 in Zeven. So, da war ja so richtiger Schlammkurs und es war nachher hinten raus auch schon echt anstrengend, das Rad zu tragen, weil es bestimmt 3 Kilo mehr gewogen hat. Und es war dann echt teilweise so eine Option, weil bei mir ging es ja auch nie irgendwie um irgendwelche Medaillen, einfach selber ins Materialdepot mit dem Rad reinzufahren, es sauber zu machen und dann weiterzufahren, so dass.
Ja, das ist tatsächlich so, da hast du vollkommen recht. Natürlich gibt es diese Rennen und dafür braucht man ein zweites Rad, wenn es so extrem matschig ist. Ich habe das selbst erlebt, bei der Europameisterschaft in Italien, wo Erik Dekker mitgefahren ist, also ein ehemaliger Straßenprofi, der auch Tour de France gefahren ist, auch das gelbe Trikot bei der Tour hatte. Und die Strecke, ja, also irgendwie 50% zu fahren, extrem matschig und Rest war wirklich alles zu laufen. Und ich hatte da nur ein Rad dabei, weil an sich wollte ich da gar nicht starten. War eigentlich als Betreuer vom Stevens Racing Team dabei und dann die Europameisterschaft der Masterfahrer war dann irgendwie einen Tag vor. Da habe ich gesagt, komm, ich bin gemeldet, dann gehst du hier an den Start und guckst dir das einfach mal an und habe auch tatsächlich bis 1,5 Runden vor Ziel geführt. Und dadurch, dass ich nie das Rad wechseln konnte, bin ich tatsächlich mit 30 Sekunden dann Zweiter geworden. Da ist der Erik Decker halt tatsächlich im Depot hat das Rad gewechselt und ist dann an mir vorbeigefahren, quasi im Depot, weil ich laufen musste außerhalb des Depots. Und im Depot konnte man fahren. Und da hat man halt den Nachteil gespürt, dass man ein zweites Rad braucht tatsächlich. Aber wie gesagt, es kommt nicht mehr so oft vor, dass so extrem matschige Rennen sind. Dafür, wenn es so ist, dann braucht man natürlich eins.
Ja, stimmt, wenn man das so im Winter so im Stream immer verfolgt, ist es tatsächlich auch die Tendenz, geht wirklich irgendwie eher dahin, dass sie dann auf der letzten Runde das Rad tauschen, damit sie dann für die Zieleinfahrt ein sauberes Rad haben, so, ne? Und sonst ist es gar nicht mehr. Oder du hast so diese taktischen Rennen, wo es einfach günstiger ist, durch das Materialdepot zu fahren, weil du halt irgendwie außerhalb durch eine Pfütze musst oder durch Matsch oder einfach durchs Depot schneller bist, ne? So, das ist so der Trend momentan im Crosssport, richtig?
Ja, es ist halt so, dass der Crosssport hat sich natürlich immens geändert, ne? Also heutzutage sind die Rennen viel, viel schneller. Dadurch, dass sie schneller sind, sind in der Regel auch die Gruppen enger zusammen. Das heißt also, man hat mehr Zweikämpfe, was das Ganze natürlich interessanter macht. Dann ist natürlich so, dass die Geschwindigkeiten, wie heutzutage die Kurven gefahren werden, viel höher ist als früher bei uns, allein schon durch die Reifen. Die Reifen, die man heutzutage fährt, die sind natürlich von den Profilen viel, viel besser und besser ausgelegt. Ich sag mal, für jedes Wetter gibt es ja heutzutage ein Profil, was man fahren kann. Das musste ich halt auch erst lernen, dass man so einen Reifen tatsächlich mit 1,8, 1,6 Bar nur fahren kann und ich wiege halt 81 Kilo. Das ist schon sehr wenig Luft, die man fährt. Und die Profis, die natürlich ein bisschen leichter sind und so, die fahren halt noch weniger Luft. Ne? Also es gibt halt Rennen. Ich habe ja mal auch mit Tom Linder bin ich ja mal umhergefahren, seines Zeichens Vierter und Fünfter der Cross-Weltmeisterschaft als Juniorenfahrer und Fünfter im Gesamtweltcup. In Coxheide weiß ich, da hatte Tom 0,8 Bar im Reifen. Also das ist ein Sandrennen, wo du viel Auflage brauchst. Und da haben wir wirklich dann die Luft so weit rausgelassen, dass nachher nur noch 0,8 auf der Skala stand.
Ja, krass, das ist einfach, wenn du so Straßenradsportler oder Triathlet bist, das ist einfach so ein Wert fernab von Gut und Böse, ne? Aber halt im Cross-Alltag eigentlich gang und gäbe, ne?
So ist es, genau. Also das ist halt die Traktion spielt eine Riesenrolle und natürlich die Auflage des Reifens wird dadurch breiter. Und das muss man natürlich können, das muss man üben. Also man fährt auch nicht mit einem Drahtreifen trainieren, sondern ich selbst fahre mit den teuren Schlauchreifen, wo einer 80 € kostet, fahre ich auch trainieren. Und ist natürlich ärgerlich, wenn sowas mal, wenn so ein Reifen dir um die Ohren fliegt. Aber heutzutage durch die Milch, durch die Pandemie kann man die nochmal retten.
Ja, aber lass uns mal so ein bisschen gucken, dass wir so einen leichten so Gegenüberstellung machen, weil du bist ja insofern ein sehr interessanter Athlet, weil du kannst so ein bisschen beide Seiten berichten. Du weißt, wie es damals war und wie es heute ist, so, ne? Und mich würde mal so interessieren, ob sich die Trainingsmethoden für Cross grundlegend geändert haben. Also, wie habt ihr damals trainiert und wie sieht's heute aus?
Ja, also das ist ja so, dass früher hat man natürlich immer so ein bisschen Auge gehabt, oder ich jetzt speziell, dass man Straße auch noch gut fahren möchte. Das heißt, also immer versucht hat, auch Grundlage hochzuhalten und dann diese technischen Feinheiten da reingebaut hat. Also das Training früher war ja, stupider, sag ich mal. Also früher sind wir halt, ich bin mit dem Rad aus Neumünster nach Kiel gefahren, 35 Kilometer, dann haben wir uns da getroffen und dann haben wir da quasi eine Stunde, wenn du so möchtest, Bergintervalle gefahren. Also jetzt übertrieben eine Stunde. Aber heutzutage ist das halt dadurch, dass es technischer ist, musst du halt die Runden suchen. Also es hat immer, also das ist halt egal, ob du Amateur, Profi, Jugendlicher bist. Du musst auf Runden trainieren, wenn du ein guter Crosser sein möchtest, weil du diese Kurventechnik halt verinnerlichen musst. Und das war damals nicht so schlimm. Also früher waren die Rennen halt, wie ich schon gesagt habe, topografisch schwer. Also das heißt, du hast viele Anstiege gehabt und steile Abfahrten. Das ist halt heutzutage nicht mehr so. Das ist mehr, hast du flache Rennen, wo man viele Sandpassagen hat, wo viele Kurven sind. Also man muss sich überlegen, das ist immer auch das, was ich zu den HV-Sportlern sage, also zu den ganz Jungen. Man muss überlegen, du hast beim Crossrennen zwischen 40 und 50 Kurven. Und wenn du jede Kurve nur eine halbe Sekunde schneller fährst, ist es in der Summe ja, eine Minute, die du Vorteil hast zu den anderen. Und das ist halt ein Riesenfaktor. Ich glaube auch bei mir jetzt speziell ist es so, dass ich gar nicht physisch der Beste bin, sondern einfach von der Technik ein Tickchen besser bin und Kurven ein bisschen anders fahre als meine Konkurrenten jetzt im Speziellen. Und das versuche ich natürlich jetzt an die jüngeren Sportler wiederzugeben. Um es kurz zu machen, es ist halt eigentlich so, dass die Strecken heutzutage viel technischer sind, viel schneller geworden sind. Also das Stundenmittel im Crossrennen ist viel höher als früher. Hängt natürlich auch mit dem Material zusammen. Und dann ist es halt auch so, dass du springen musst. Also du musst über 40 cm Hürden rüberkommen. Sowas mussten wir früher auch nicht, ne? Weil da hat sich gar keiner Gedanken drüber gemacht, da überhaupt drüber zu springen. Und heutzutage, ja, jeder Juniorenfahrer springt heutzutage 40 cm Hürden.
Ja, und wie sahen sozusagen eure Cross-Intervalle damals aus, beziehungsweise eure Woche? Also wenn ich es mir jetzt mal so rein vorstelle, also so als Triathlet, da sieht wahrscheinlich die Trainingswoche nochmal komplett anders aus, aber du machst halt unter der Woche im Winter eher kurze Sachen und machst dann deine langen Sachen am Wochenende, einfach weil es ist dunkel und wenn du halt nebenbei arbeiten gehst, dann hast du einfach auch unter der Woche keinen Bock, dann von 17 bis 21 Uhr irgendwie deine Grundlage zu fahren, sondern du machst es am Wochenende. Wenn wir jetzt mal so gucken, die Crossrennen im Winter, die sind ja sozusagen jedes Wochenende, deine Vorbereitung beginnt sozusagen irgendwo jetzt im August. Aber du bist halt jedes Wochenende unterwegs. Das heißt, du musst ja theoretisch deine Grundlage auch unter der Woche machen. Und wenn du dann Doppelwochenenden hast, dann ist es ja nochmal sozusagen, brauchst du ja auch viel mehr Regenerationszeit. Also ist da überhaupt Intensität noch bei dann unter der Woche oder doch wirklich dieses stupide Grundlagentraining und die Intervalle machst du dann von Rennen zu Rennen, damit du halt bei der WM in Form bist?
Ja, es ist tatsächlich so, dass du musst halt immer wieder in der Cross-Saison versuchen, deine Grundlagenblöcke zu haben. Also es ist dann zum Beispiel so, kann ich euch erzählen, das ist kein Geheimnis. Also jetzt mit den HAV-Sportlern, Sportlern, die ich jetzt hier vor Ort habe in Hamburg, die trainieren jetzt tatsächlich angepasst aufs Alter Grundlagenblöcke, also wirklich 5 Wochen jetzt in den Sommerferien, lange Einheiten mit langen Tempoläufen, also so 15 Minuten Tempoläufe, um eine Laktatfähigkeit zu bekommen. Und diese langen Einheiten, die werden immer unterbrochen durch diese Tempoläufe. Und das wird nach 14 Tagen werden diese Intervalle oder die Tempoläufe werden kürzer und dafür intensiver. Also so schaukelt man im Prinzip seine Laktatfähigkeit immer so ein bisschen höher. Und dann geht es natürlich nachher in der Cross-Saison darum, dass man möglichst hohe Spitzen hat, also wirklich ganz kurze Intervalle. Und da spreche ich jetzt auch nicht von 45 Sekunden Intervalle, sondern noch kürzer, 30, 35 Sekunden Intervalle, die dann halt nochmal ja ein bisschen intensiver werden, weil man steil berghoch fährt oder weil man steil berghoch fährt und dann anschließend noch irgendwie 5 Meter laufen muss, weil die Strecke so angelegt ist. Das ist halt so dieses Geheimnis, was man erarbeiten muss, wie man Sportler, also das ist natürlich auch individuell zu betrachten, also nicht jeder Sportler ist da gleich. Es gibt tatsächlich Sportler, die brauchen nur Grundlagefahren und haben diese Intensität, also die brauchen das gar nicht so sehr. Und dann kommt dazu, dass man dann immer wieder in diesen Hoch-High-End-Phasen gucken muss, dass man wenn jetzt man rennfreie Wochenenden hat, irgendwie 2 Stück zum Beispiel, dass man wieder in diesen 14 Tagen dann wieder wirklich Grundlage fährt. Das heißt also, jetzt in der Jetztzeit im Prinzip Grundlage fährt, die Grundlage wird im Prinzip dann runtergebrochen auf Intensität und kürzere Einheiten, technische Einheiten. Logischerweise kommt dann viel Techniktraining jetzt auch demnächst dazu, um dann im Prinzip in der Saison eine gute Basis zu haben, um Rennen zu fahren. Und dann wieder nach der, ich sag mal, ersten Rennperiode dann wieder in einen Grundlagenblock reingeht ohne Rennen, um dann wieder Grundlage aufzubauen. Also das ist im Prinzip nichts anderes, als die Profis machen. Die haben natürlich einen riesen Vorteil. Die fahren Samstag, Sonntag Rennen und fliegen dann nach Mallorca oder ans Festland Spanien und trainieren denn da ihre Grundlageneinheiten und packen da auch Intensität drauf. Also das ist natürlich auch nicht nur Grundlage, was die fahren, sondern die fahren halt auch intensive Einheiten, ne? Und sonst kommst du an dieses Level nicht ran.
Ja, und wie war das sozusagen damals? Also, ich finde jetzt so ein bisschen, der Crosssport ist eigentlich seit 2015 langweilig geworden, weil es gibt halt einfach so zwei große Namen, die einfach alles dominiert haben. 2019 kam, glaube ich, dann noch ein dritter Name dazu mit Thomas Pidcock. So, die haben einfach den Sport komplett umgekrempelt, ne? Also, was glaubst du, was braucht es eigentlich, um ein guter Crosser zu sein? Also welche Fähigkeiten muss man eigentlich grundsätzlich mitbringen?
Naja, also dieses technische Verständnis ist schon sehr wichtig, ne? Dass man das Rad beherrscht und natürlich auch eine hohe Leidensfähigkeit hat. Also der Crosssport ist schon sehr intensiv. Aber auf die 3 Sportler angesprochen, Van der Poel, Wout van Aert und Pidcock, ist es natürlich für die anderen so schwierig zurzeit, weil die fahren keine Tour de France. Die fahren kein Amstel Gold Race, ne? Also das heißt, die fahren nicht Mailand San Remo. Das sind halt Ein-Tagesrennen oder Rundfahrten. Dadurch kriegst du natürlich eine viel, viel härtere, also auf einem hohen Niveau, also sehr hohen Niveau, Grundlagenausdauer und gespickt mit täglichen Rennen quasi. Das kann jetzt, können die anderen gar nicht leisten zurzeit. Also die fahren natürlich auch Rundfahrten, aber die fahren Rundfahrten von einer Woche. Die sind viel kürzer, die sind nicht so intensiv. Also das heißt, die 3 haben halt einfach aufgrund ihres sportlichen Werdegangs und ihrer Teams haben die halt ein viel besseren Background. Und das ist ja logisch, wenn einer mehr Grundlage hat, umso mehr deine Grundlage ist, umso besser du von deiner körperlichen Substanz dastehst, desto mehr kannst du natürlich auch im Winter trainieren und auch härtere Intervalle fahren, ne? Und das ist der Riesenunterschied zwischen, ich sag mal, der zweiten Reihe im Crosssport zurzeit und natürlich diesen Topstars, die den Crosssport auch nach vorne bringen. Also die Medienwirksamkeit, die natürlich ein Wout van Aert und ein Van der Poel alleine auf ein neues Level gebracht haben mit Pidcock zusammen, davon hätten wir früher geträumt, ne? Also ich bin ja früher auch gegen den Vater von Van der Poel Rennen gefahren, also den Adrie Van der Poel. Ja, aber das war ja nicht in annähernd, obwohl er auch fünfmal, glaube ich, Vize-Weltmeister war im Cross, Tour de France, Etappensieger und auch eigentlich ein sehr, sehr starker Fahrer, war das ja lange nicht so ein Strahlemann, sag ich mal, und hat so diese Aufmerksamkeit gehabt wie sein Sohn, ne?
Ja, aber so, wo du jetzt das so ansprichst, dass halt die drei großen Namen halt, ich sag mal, höherwertige Rennen in Anführungsstrichen fahren können über die Saison, und dadurch ja ganz anderes Niveau haben, wenn sie anfangen zu trainieren. Das ist ja so die eine Sache, aber mich würde mal so interessieren, also wenn man sich das anguckt, die haben ja tatsächlich auch technisch ein ganz anderes Level, ist so mein Eindruck, ob sozusagen du einen Nachteil hast, wenn du eigentlich technisch gar nicht so diese Aufnahmefähigkeit hast wie die drei. Also, wenn man so guckt, 2015 sind die so mit eingestiegen in der Eliteklasse. Davor waren ja eher so Sven Nys oder Zdeněk Stuba die großen Namen im Crosssport. Als sie kamen, die haben ja eigentlich auch gar keinen Stich gesehen gegen die Jungspunde, obwohl die eigentlich sonst ich sag mal, die Platzhirsche waren. Also hat sich da so der technische Anspruch auch geändert?
Ja, sicher. Also es gibt natürlich ein paar, die technisch auf Augenhöhe sind von Van der Poel, Pidcock und Wout. Also Michael von Thornhout ist sicherlich technisch nicht einen Millimeter schlechter als die, ne? Also, aber er ist halt physisch nicht in der Lage, eine Stunde jede Runde diese Geschwindigkeit zu fahren. Also das ist schon anders, ne? Und wie Mathieu und auch Wout gekommen sind, da war Sven Nys auf dem absteigenden Ast, ne? Also das heißt, also auch vom Alter war da schon so, dass man sagen kann, so das ist jetzt sind seine letzten Rennen, und trotzdem konnte er natürlich auch bestimmte Rennen bestimmen. War da zu der Zeit schon nicht mehr so in Cross involviert, hat dann natürlich immer mal wieder probiert. Aber mit nur probieren schaffst du das heutzutage nicht mehr, ne? Du musst dich halt voll fokussieren auf das, was du da machst, wenn du gegen diese drei eine Chance haben möchtest, dass man irgendwie 20. werden kann und 15. Das steht mal auf einem anderen Blatt, aber vorne mitzufahren, dafür musst du dich wirklich extrem fokussieren, auf einem anderen Niveau als Wout und Van der Poel, ne? Weil die machen das, ja, ich sag mal, aus dem Schlaf raus, ne? Also die haben so einen großen Grundmotor, dass man sieht es ja auch, der Van der Poel steigt einfach aufs Mountainbike und fährt den Mountainbikern um die Ohren, ne? In Anführungsstrichen. Also die haben einfach ein ganz anderes Können, die haben ein ganz anderes Grundniveau als alle anderen, also als Nino Schurter. Ich meine, Nino Schurter ist technisch also bestimmt so gut wie ein Pidcock. Aber wenn Pidcock eine normale Form hat und rechtzeitig ist, nicht wie er das so ein, zwei Mal gemacht hat bei Weltcuprennen, hat Nino Schurter keine Chance gegen Pidcock.
Ja, und wie war das bei euch damals? Seid ihr eure Rennen sozusagen auch direkt von Anfang an Anschlag gefahren oder habt ihr, ich sag mal, das Rennen so ein bisschen vertrödelt mit taktischen Gespielen? Also wenn man jetzt so wirklich guckt, es ist ja wirklich von Start weg ein Geballer und nach einer halben Runde sind halt die drei vorne und die fahren dann ihr eigenes Rennen und hinten raus fahren die auch ihr eigenes Rennen. Also es gibt einmal das Rennen um Platz 1 bis 3 und dann das Rennen um Platz 4. War das damals bei euch auch schon so, dass das so war, oder war das ein, ich sag mal, offeneres Rennen?
Das war tatsächlich so anders, dass tatsächlich bei uns war das so, dass man wirklich die erste Runde all out gefahren ist. Dann haben sich quasi alle erstmal geschüttelt und haben gesagt, so jetzt müssen wir Luft holen und gucken, dass wir noch die Kurven richtig fahren können. Und dann ist man irgendwie, ja, 2 Runden, ich sage jetzt mal mehr oder weniger gemeinsam in einen Speed gefahren. Natürlich war das schon ein bisschen auseinandergezogen, weil die Rennen halt auch anders waren. Und dann ist man halt tatsächlich irgendwie in der 4., 5. Runde nochmal so ein All-Out, solche All-Out-Runde gefahren und hat versucht, dann wirklich seine Gegner durch die längere Distanz, die man dann schon auf einem hohen Niveau gefahren ist, abzuhängen. Und das ist halt auch der Unterschied. Sowas gibt es nicht mehr. Also dieses Angucken und Abwarten. Heute werden Crossrennen jede Runde All-Out gefahren und jede Runde, wenn du dir die Rundenzeiten anguckst von Wout und Van der Poel, fahren die tatsächlich in den letzten Runden noch mal einen Ticken schneller, die letzten 2 Runden als die ersten. Jetzt nicht extrem, aber alle anderen Runden auf einem extrem hohen Niveau. Und da ist ja auch so, man sieht es ja auch, dass Isebeck oder der Michael von Thornhau, die können ja am Anfang auch mitfahren. Also das ist nicht so, dass sie es nicht können. Aber ab der 3. Runde ist dann der Ofen aus, weil dann die Grundlage, diese Power, also wirklich dieses immer wieder antreten, immer wieder diese in die hohen Laktatwerte reinzufahren, also dann auch zu erholen, das können die einfach nicht. Also das ist ganz klar in den Rennen zu erkennen. Und bei Madieu ist das ja ein Spezialfall. Der geht eine Runde, kann der über sein Limit fahren, dann schüttelt er sich irgendwie eine halbe Runde und erholt sich am Hinterrad von meinetwegen Wout van Aert und dann fährt er nochmal eine Runde und dann fährt er alles auseinander und kurz und klein. Der hat wirklich solche kurzlebige Regeneration, die nicht nur erklärbar ist durch Training, sondern das ist natürlich auch Talent.
Ja, was ich auch immer spannend finde, so wenn man sich das anguckt, so die letzte halbe Runde, wenn es dann sozusagen das Rennen entschieden ist, so als wenn das so eine ungeschriebene Regel ist, dass dann einfach, ich sag mal, ausgerollt wird. Wenn man sich das dann so anguckt, der hat dann nachher irgendwie 30 Sekunden Vorsprung und kann dann sozusagen die letzten Meter entspannt ins Ziel fahren und der von hinten versucht auch gar nicht mehr so richtig ranzukommen. Täuscht das? Ist das so die Wahrnehmung oder ist das so ein bisschen.
Das ist, glaube ich, die Wahrnehmung, weil um diese 30 Sekunden rauszufahren, musste er natürlich auch ganz schön Gas geben, weil dahinter ist er kein Schlechter. Also er muss halt erstmal diese Lücke haben und dann kannst du im Cross tatsächlich, ich sage jetzt mal, verwalten, ne? Das heißt also, du kannst den Gegner immer auf 25, 30 Sekunden halten. Und er weiß auch ganz genau dahinter dir, selbst wenn ich jetzt da bis auf 10 Sekunden wieder rankomme, dann ja, tritt er einmal für 30 Sekunden wieder in die Pedale und dann ist die Lücke wieder da. Das ist wie bei der Tour de France oder wie bei Klassikern, wenn es berghoch geht, den du einmal am Berg abgehängt hast, der kommt nicht wieder. Also der kann wieder zu dir runter ranfahren am Berg, aber so wie es wieder in den Berg reingeht, fällt der in der Regel wieder ab.
Ja, also ich finde, das ist immer so vom Eindruck her, als wenn die halt so eine imaginäre Ziellinie haben, wenn du weißt, was ich meine. So, also, ne, der fährt dann halt seinen Sprint in der vorletzten Runde und macht da seinen Vorsprung und zeigt dem anderen, dass er der Stärkste ist und kann dann sozusagen genießen. So, das finde ich immer sehr spannend und freue mich tatsächlich auch schon, wenn jetzt die neue Cross-Saison wieder losgeht. Irgendwann im September ist es ja meistens, ne?
Genau, also September ist ja, die sind ja die ersten Rennen hier in Lützelbach und Bensheim.
Ja,
Rennen.
bin ich auch gespannt, weil du hast eben auch noch ein paar andere Namen angesprochen. Ich finde, man sieht dann immer wirklich nochmal so diesen Klassenunterschied. Sozusagen, wenn die großen drei nachher mit einsteigen, dann haben irgendwie so ein Eli Isabeth oder ein Michael van Thurnhout oder auch ein Laurens Zweig gar nichts mehr zu melden, so richtig. Muss ja für die auch vom Kopf her recht schwierig sein, oder? Wenn sie eigentlich wissen, wenn die anderen drei kommen, geht es nur noch um Platz 4. Wie ist da so da deine
Also,
Meinung? Also,
die
wie
wehren sich
würdest.
natürlich, ne? Also ein Rennfahrer gibt sich natürlich nicht geschlagen. Natürlich wissen sie, dass es sehr, sehr schwierig wird, die zu schlagen. Aber Laurens Zweig zum Beispiel, wenn es sandig ist und das geht nicht bergunter, berghoch und bergunter, also mehr, ich sage jetzt mal so was wie Coxheide, dann kann der auch schon mit einem Van der Poel mithalten, ne? Weil er halt wirklich auf Sand sehr, sehr stark ist und technisch würde ich fast behaupten, stärker ist als Wout und auch Van der Poel durch den tiefen Sand zu fahren. Das kann der. Das ist das Gleiche wie bei Michael von Thornhaut. Wenn er solche Strecke hat wie Namur, kann der lange mitfahren. Ne? Also der ist halt technisch sehr, sehr gut, er ist leicht, er hat die Hebel. Also es gibt schon so Rennen, wo ja, die, ich sag mal, die zweite Reihe da schon mithalten kann, und die zweite Reihe gibt sich nicht mit Platz 2 zufrieden in der Regel. Das heißt, die werden sich schon überlegen, jetzt über den Sommer, wie komme ich jetzt noch dichter an die ran. Ne? Also es bleibt abzuwarten, ob diese Lücke immer noch so da ist. Und bei Pidcock hat man ja des Öfteren schon gesehen, dass er nicht unschlagbar ist. Also das heißt, da gibt es ja immer wieder ja, so Rennen, wo man sagt, so, was macht er jetzt da? Und dann kommen die wieder von hinten ran, ne, wo man damit rechnet, dass jetzt Pidcock keiner mehr einholt. Das ist halt auch sichtbar. Also die zweite Reihe wird sich sicherlich nicht aufgeben und sicherlich über den Sommer viel Energie und Hirnschmalz auch reinstecken, nach dem Motto, wie können wir diese Top-Stars zurzeit im Cross-Sport schlagen. Ne? Und die werden auch nicht müde. Und jetzt kommt ja noch jemand dazu, Thibaut Nice, der bei Trek-Segafredo jetzt auch Straßenrennen fährt. Und das bleibt aber auch mal abzuwarten, wie der tatsächlich in die Cross-Saison reingeht und wie stark der wirklich ist.
Ja, das wollte ich dich nämlich auch fragen. Du bist ja sozusagen immer noch fest drinnen in diesem Cross-Zirkus. Ob es in den nächsten Jahren so aus den Junioren oder aus der U23-Klasse noch Leute geben wird, die da so einschlagen wie die anderen?
Also wie gesagt, Thibaut Nice hat einen enormen Sprung gemacht, auch auf der Straße, wie stark der fährt. Also das weiß man natürlich, dass der Straßenrennen fahren kann seit der Europameisterschaft, wie er Europameister auf der Straße wurde. Der hat ein gutes Straßenprogramm, der hat ein gutes professionelles Team. Der hat natürlich auch einen Vater, der mit die Szene beherrscht hat über Jahre und natürlich sein Wissen auch weitergibt und auch weitergegeben hat. Also der wird sicherlich ein großes Wort mitsprechen. Ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der sich nicht mit Platz 3 zufrieden gibt. Ne? Also der wird sicherlich das ein oder andere Rennen mitbestimmen und das vielleicht nicht gleich jetzt in diesem Jahr, sondern vielleicht im nächsten Jahr. Dann gibt es natürlich so 2, 3 Kandidaten, die auch nachkommen. Da ist halt die Frage so, wie gut sind sie wirklich? Ne? Also die haben jetzt nicht diese großen Teams, so ein Pro-Tour-Team in Hinterhand, wo sie sich vorbereiten können. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, aber es werden immer welche nachkommen, die auch Mathieu und Wout und Pidcock das Leben schwer machen.
Dann lass uns mal jetzt so von diesen Topstars der heutigen Zeit nochmal so ein bisschen auf dich mit eingehen, sozusagen. Du bist ja amtierender Masters-Weltmeister und machst ja auch viel für Stevens Racing Team, für den Harvesteroder Radsportverein. Wie sieht dein Trainingsalltag aus? Also machst du stupide dein Ding oder integrierst du schon dein Training mit, dass du halt auch mit den Jungs im Team trainieren kannst? Oder wie sieht das bei dir aus?
Es gibt bei uns feste Tage, donnerstags und sonntags. Da trainiere ich nicht mein Training, da trainiere ich das Training der HV-Sportler. Das tut mir auch gut. Das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie schlechtes Training ist, was die machen, beziehungsweise Altmännertraining oder so, sondern das ist schon sehr, sehr gezielt. Also wir machen donnerstags eigentlich immer ein Zeitfahrtraining. Also das heißt, wir treffen uns donnerstags zusammen alle und dann habe ich eine Zeitfahrstrecke ausgearbeitet, wo wenig oder relativ wenig Verkehr ist und wo man einen stehenden Start hat, wo ich mich dann hinsetze ins Gras und die dann einzeln festhalten, logischerweise, die ein Einzelzeitfahrtraining machen. Und mit Wende und ich dann halt warte, bis die wieder zurückkommen. Und dann meistens fahren wir immer noch mal 2 Stunden, 2,5 Stunden, je nachdem, wie auch das Wetter ist und was trainingsmethodisch zu der Zeit ansteht, fahren wir dann noch mal Grundlage obendrauf. Und sonntags haben wir halt eine Einheit, die immer grundlagenorientiert ist, auch da nach Altersklassen. Manchmal fahren die Jüngeren tatsächlich mit, weil sie auch Bock haben Und da will ich sie auch gar nicht abbringen. Die dürfen dann keine Führung fahren. Die dürfen dann halt den ganzen Tag im Windschatten, wenn man immer einen Schlafwagen mitrollen. Ist natürlich für die kein Schlafwagen, weil sie halt kleinere Übersetzungen haben. Aber wenn man 32er Schnitte als Idee hat, fahren die Jugendlichen das heutzutage relativ entspannt mit. Und die anderen Tage kriegen die natürlich einen speziellen Trainingsplan, der teils angepasst ist an die Schulzeiten, die die haben. Und mein Training speziell ist gar nicht so aufregend, weil ich, wie gesagt, ich arbeite ja im Einzelhandel und da fange ich an, um 10 Uhr an zu arbeiten und arbeite bis 19 Uhr. Und ich fahre morgens halt tatsächlich eine Stunde vor der Arbeit, manchmal, wenn ich richtig motiviert bin, 1,5 Stunden vor, durch den Volkspark oder wir haben hier auch ein Waldstück hier mit viel Sand. Da habe ich meine Runden. Also ich trainiere meistens auf Runden. Ich fahre nicht quer durch den Wald, weil das weiß ich durch meine Jugendzeit. Da habe ich mit Klaus-Peter Thaler, ehemaliger Weltmeister, mal gesprochen und der fuhr immer 4 Stunden quer durch den Wald. Und da habe ich gedacht, das hört sich gut an, machst du auch. Hat mir aber nicht wirklich geholfen, also mich nicht weitergebracht. Und dann bin ich halt auch wirklich auf die Idee gekommen, damals schon auf Runden zu trainieren. Und daran halte ich auch fest, weil umso mehr ich eine Runde kenne, umso besser kann ich mich auf das Training konzentrieren, auf die technischen Gegebenheiten. Und wie gesagt, dann fahre ich 1 Stunde vor der Arbeit trainieren, dusche in der Firma und stehe dann halt 8 Stunden im Laden oder 9 und fahre abends meistens noch mal 1 Stunde auf einer ähnlichen Runde, sehr monoton, ist aber so tatsächlich, oder ich fahre mal irgendwie ein bisschen anders, aber in der Regel tatsächlich auf derselben Runde und habe dann im Prinzip diese 2 Stunden als Trainingsintensität.
Ja, aber wenn man jetzt so guckt, es scheint ja doch zu wirken, ne? Also sozusagen, da zeigt sich dann halt doch, dass stumpf Trumpf ist, ne? Also wenn man jetzt so guckt.
Ja, das ist tatsächlich so, ne? Also im Sommer fahre ich natürlich, das habe ich jetzt dieses Jahr mal probiert. Ich bin jetzt die deutsche Straßenmeisterschaft der Masters gefahren und bin da 14. geworden, zu meiner Überraschung. Also ich habe das jetzt gar nicht so, also man hofft natürlich immer, dass da was Tolles bei rauskommt, aber ich habe jetzt gar nicht so drauf spekuliert, dass da was Tolles bei rauskommt und bin da einmal hingefahren, um das einfach mal zu erleben, weil ich die Runde in Cottbus auch gar nicht so kannte und wirklich eine schwere Runde, topografiemäßig irgendwie 250 Höhenmeter pro Runde. Wir mussten, glaube ich, 5 Runden fahren, 95 Kilometer und das war schon ganz schön sportlich. Und ich bin dann halt mit der Gruppe ins Ziel gekommen, wo es um Platz 9 ging und ich bin dann von 5 halt 14. geworden. Also nicht so glorreich im Sprint, ich war aber auch breit. Aber das war okay und ich fahre natürlich jetzt versuche meine auch mal irgendwie 3 Stunden zu fahren im Sommer. Wenn ich mit den Jungs trainiere, natürlich mehr. Also das ist dann halt dieses Donnerstagstraining oder auch auf Mallorca sind wir jetzt zweimal gewesen. Dann versuche ich natürlich auch mit den Junioren diese 5 Stunden zu fahren. Und das ist auch gut, das macht auch Spaß. Aber wie gesagt, ich versuche mein Training halt nicht über tatsächlich irgendwie 3 Stunden zu kommen. Wenn es mal länger ist, okay. Im Sommer, im Winter ist es wirklich sehr, sehr kurzes Training. Dafür teilweise Intensität und das ist natürlich jetzt, ich bin 55 Jahre alt und da muss ich halt viel mehr auf die Ruhephasen achten als auf, ich sag mal, High-Intensität im Training. Also das muss ein sehr guter Mix sein. Das ist nichts anderes wie bei Jugendlichen. Die Jugendlichen regenerieren natürlich schneller. Aber so, ich sage jetzt mal, in der Masterklasse ist die Regeneration fast wichtiger als ja, der Highspeed und lange trainieren.
Ja, und weißt du ungefähr, auf wie viel Jahreskilometer du ungefähr kommst? Also.
Ja, das kann ich dir dank Strava heutzutage ganz gut sagen. Also ich habe jetzt roundabout 9000 Kilometer.
Ja, aber ist auch ganz schön viel noch so, also Hut ab. Also
Es kommt was zusammen, ne? Also wenn du jeden Tag irgendwie, ich fahre jetzt ja im Sommer, fahre ich Straße, so und dann fährst du halt, ja, morgens 35, sag ich mal, abends 35, ist ein 70er, ne? Also und dadurch kommt halt was zusammen halt einfach, ne? Und jetzt hatte ich das Glück, ich war Anfang des Jahres, war ich in Südafrika auf Hochzeitsreise. Da sind wir viel Mountainbike gefahren, da kamen natürlich viele Höhenmeter dazu. Dann war ich im März mit den Junioren auf Mallorca, da sind wir tatsächlich auch so 1500 Kilometer gefahren, 1400 Kilometer. Das sind eigentlich so, wenn man die Tage schon da reinrechnet, ist es schon, ich sage jetzt mal, ein Viertel der Kilometer, die ich denn da gefahren bin. Und oder bis jetzt gefahren bin. Und wie gesagt, also dieses tägliche, diese 70 Kilometer oder manchmal auch, wenn ich, wie gesagt, wenn richtig gutes Wetter ist, dann fahre ich manchmal auch 2 Stunden vorher los. Und dadurch kommt was zusammen, ne? Und das ist auch ganz gut.
Ja, und was mir da dann auch tatsächlich sehr auf der Seele brennt, so als Crosser, als Cross-Profi, du hast doch bestimmt auch ein Problem mit Rollefahren, oder? Also du fährst doch bestimmt fast alles draußen, oder?
Richtig, richtig. Ja, also ich bin überhaupt kein Rollenmensch. Also also jetzt durch die neuen Smart-Systeme, die es da gibt, also wir haben ja auch Wahoo als Partner, ist es natürlich super, dass man online gehen kann und im Prinzip dann mit verschiedenen Anbietern arbeiten kann, die Strecken zur Verfügung stellen gegen Bargeld. Ja, das macht natürlich Spaß und ist auch mal interessant. Und ich habe das auch mal mit einem ehemaligen Profikollegen gemacht, aus Dänemark. Da sind wir mal zusammen den ALPS hochgejagt. Das ist natürlich auch ganz witzig. Aber ja, du hast recht. Also ich bin eher Draußentrainierer und ich habe da auch kein Problem mit, ja, nass zur Arbeit zu kommen oder von der Arbeit nass nach Hause zu kommen.
Ja, es gibt für mich auch echt nichts Schlimmeres als Rollefahren, ne? Also, da ist wirklich so, wenn es nur nieselt, einfach die bessere Option, trotzdem loszufahren. Und also bei Rolle, ich glaube, das Längste, was ich so schaffe, sind 70 Minuten. Und da muss ich mich schon echt quälen. Also meistens ist nach 10 Minuten schon kein Bock mehr.
Ja.
So, da würde mich so dein ultimativer Tipp, für die Motivation, auch bei Schlechtwetter draußen zu fahren.
Ja, also ich kann dir immer nur von mir tatsächlich reden. Das ist immer das Ziel, ne? Also es gibt natürlich so Tage, wo ich dann das Ziel mal aus dem Auge verliere und sage so, ja, jetzt fahre ich mal nicht trainieren, weil ich jetzt die letzten 3 Tage oder 4 Tage gut trainiert habe. Lasse ich ausfallen, wenn ich dann einen Tag nicht, also einen Tag erst trainiert habe und das Wetter ist schlecht und irgendwie habe ich mir so und so vorgenommen zu trainieren und das Wetter ist jetzt schlecht, dann ist am Ende des Tages immer das Ziel. Also nicht das Training an sich das Ziel, sondern wirklich das Ziel auf ein bestimmtes Rennen. So, und da will ich gut sein und dann mich darauf vorbereiten. Und das ist auch der einzige Antrieb, den ich habe. Ich setze mir ein Ziel und dann verfolge ich das sehr stupide und versuche mich da immer mehr an ein höheres Leistungsniveau zu orientieren, also mein persönliches Leistungsniveau.
Ja, es ist gut. Gefällt mir so die Antwort. Also
Danke.
ist glaube ich wirklich. Also ich ziehe da auch echt vor allen Leuten den Hut, die wirklich gerne stundenlang auf der Rolle da die Zeit verbringen. Also bei mir ist meistens so, wenn es wirklich regnet, dann bastel ich das alles irgendwie so zurecht, dass ich dann sage, okay, dann fährst du halt 1 Stunde mit Druck im Regen. Ist dann besser, als wenn du dich auf der Rolle quälst und dann wird das halt so ein bisschen geschoben. Dann gibt es halt immer Grundlage ein bisschen länger oder irgendwie so, dass.
Ja, also das kann ich auch nur jeden raten, der Sport betreibt, ob es jetzt auf einem hohen Leistungsniveau ist oder freizeitmäßig. Man muss, wenn man nach Hause kommt, muss man sein Training überdenken. Also das heißt, man muss mal überlegen, so beim Duschen, war das jetzt ein gutes Training? Und wenn du in der Dusche stehst oder in der Badewanne sitzt und überlegst, so das war ein gutes Training, weil, dann ist es auch ein gutes Training gewesen, weil der Kopf ist auch akzeptiert. Wenn du dich die ganze Zeit gequält hast im Training und dann drüber nachdenkst und eigentlich dann hättest du auch nach Hause fahren können. Dann hätte man das Training gar nicht absolvieren müssen, weil die physische Kraft und die psychische Kraft, die spielen gleichermaßen im Sport eine Riesenrolle. Wenn man einfach vom Kopf her müde ist, das sage ich auch meinen 13-jährigen jugendlichen Sportlern, wenn ihr keinen Bock habt, Rad zu fahren, was auf dem Trainingsprogramm steht, dann bleibt ihr zu Hause. Dann müsst ihr nicht trainieren. Ihr müsst nicht trainieren, weil es auf dem Trainingsplan draufsteht, sondern ihr müsst trainieren, weil der Kopf es auch mitmacht und weil man einfach Bock hat. Und das ist natürlich so bei gutem Wetter immer schöner als bei schlechtem Wetter. Aber unterm Strich ist es tatsächlich so, wenn man das Training nochmal, ja, überdenkt und abspielt und die Abläufe nochmal durchgeht, und man ein positives Gefühl hat, ist das Training effektiver und wirksamer, als wenn du anschließend sagst, ah, das war eigentlich ein Scheißtraining. So kannst auch zu Hause bleiben. Und ich mache es auch ganz, ganz ehrlich, das habe ich früher schon gemacht als Juniorenfahrer. Wenn ich merke, ich fahre los und ich habe schlechte Beine, drehe ich um. Ich fahre dann nicht mehr weiter. Also egal, ob da jetzt 5 Stunden Training draufsteht oder irgendwie 3 Stunden oder 1 Stunde, ich fahre dann nicht. Also ich drehe um. Also du kannst davon ausgehen, das habe ich 5-mal im Jahr, dass ich losfahre, nach Hause komme nach 15 Minuten und sage, so, ich ziehe mich wieder um, gehe duschen, fertig. Also ich fahre dann nicht trainieren.
Ja, aber das waren eigentlich gerade sehr, sehr gute Worte. So, also du musst es halt machen, weil du Bock hast. Und manchmal ist vielleicht wirklich dieser Tag Pause, wenn nichts geht, einfach auch das Richtige, als sich zu quälen, ne? Weil wenn man so guckt, der heutige Athlet, der trainiert ja nur, damit er halt in Training Peaks da alles grün hat, ne? So dieses und
Ja,
dann.
ist falsch. Also das ist halt wirklich so, dass das ich habe ja also nicht nur einen guten Sportler jetzt beim HV, sondern mehrere tatsächlich, die, ja, wenn sie dabei bleiben und gut trainieren und so, kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere, dass man von denen auch hören wird. Ich habe jetzt ja einen, sage ich mal, das ist so auch einer, der sehr gerne trainiert und auch sehr diszipliniert trainiert. Also wenn man den aufschreibt, 5 Stunden mit einem Programm, was sich gewaschen hat, dann kannst du davon ausgehen, du darfst kein falsches Programm für den schreiben, weil der macht das halt einfach. Der zieht das so durch, wie es draufsteht. Und das ist Eike Behrens. Und der ist halt jetzt zweites Jahr Junioren, hat gerade mal ein Jahr eine Lizenz, fährt 2 Jahre nach Jens Spedler Trainingsplan. Und ist seines Zeichens deutscher Vizemeister bei den Junioren im Cross. Und ist jetzt, für viele war das überraschend, für mich nicht, 12. bei der deutschen Junioren-Straßenmeisterschaft geworden. Und leider nur, also wenn er taktisch vielleicht schon mal 2 Jahre früher Rennen gefahren wäre und taktisch nicht alle Körner verschossen hätte im Rennen, weil er immer der Stärkste am Berg war. Dann wäre er wahrscheinlich bei der deutschen Meisterschaft noch besser gefahren. Das heißt also, wenn man wirklich trainiert und das auch gut auf die Reihe kriegt und sich orientiert an einen Plan, der auf den Sportler zugeschnitten ist, dann wird man halt besser, ne? Und wie gesagt, und der Eike Behrens hat halt wirklich dieses Talent, sich auf dem Trainingsplan einzulassen. Und das ist schon ein Talent. Aber selbst mit ihm habe ich die Themen, die ich gerade angesprochen habe, auch, wo ich dann sage, Kollege, wenn du müde bist, er sagt immer, er hat Muskelkater, wenn er müde ist. Ich sage, dann fährst du morgen halt nicht 5 Stunden, dann fährst du vielleicht gar nicht trainieren, weil du hast jetzt die letzten 6 Tage, 7 Tage hast du so gut trainiert. Das fällt nicht auf, wenn du mal 6 Stunden nicht fährst. So. Und da hält er sich auch dran, ne? Also das ist das Wichtigste im Sport ist der Kopf und die Regeneration. Wenn du das nicht in Einklang hast, dann nützt dir der beste Trainingsplan nicht, ne? Du
Ja.
musst halt einfach klar im Kopf sein und wissen, das ist mein Ziel. Und das ist halt auch die Vorgabe. Jeder Sportler, mit dem ich zusammenarbeite, muss ein definiertes Ziel haben. Und auf dieses Ziel arbeitet man hin. Und es kann nicht sein, dass man 20 Ziele hat. Gibt es nicht. Also es gibt halt ein großes Ziel. Und das ist mein Denken. Und ich denke auch nicht in jetzt und heute, sondern die Trainingspläne, die ich versuche zu gestalten und zu machen, die sind definitiv, wenn die Sportler weitermachen und durchziehen, sind die halt in der U23-Klasse auch noch gut. Ne? Also das heißt, die bauen sich aufeinander auf und die sollen am Ende des Tages, dann, wenn es richtig losgeht im Sport, also als Juniorenfahrer und so, ist es toll, Rennen zu gewinnen. Aber ich sage jetzt mal salopp, Geld zu verdienen geht los ab U23.
Ja, und das ist ja auch, wenn man so in die Vergangenheit mal so ein bisschen zurückblickt, eigentlich das. Wir hatten mal damals einen Leo Appel, der war ja, glaube, Weltmeister im Zeitfahren, Weltmeister auf der Bahn, oder Jonas Bockelow war auch Weltmeister auf der Straße. Das sind ja so alles Namen, die waren zu Jugend-, Juniorenzeiten waren die tipptopp und dann haben die einfach aufgehört, so, ne? Also sozusagen, das ist ja nachher auch so der Trick. Du musst deine Athleten, wenn du die trainierst, musst du halt einfach das schaffen, dass die befriedigt sind für die Juniorenzeit, aber eigentlich, dass sie halt auch in der U23 und danach immer noch Bock haben, ne? So, das ist so.
Ja, das ist natürlich so, schuldig, dass ich unterbreche, aber das ist natürlich so, dass das ein ganz schmaler Grat ist, ne? Also gerade, ich meine, die genannten von eben gerade, die waren ja Profi, die haben ja die Möglichkeit gehabt, sich zu beweisen, ne? Haben es, ich weiß jetzt tatsächlich die Gründe nicht, warum das nicht geklappt hat, aber es hat halt nicht geklappt. Ich hatte ja auch schon Sportler, die mit Tom Lindner, Silvio Hertlotz, die ich trainiert habe, die wirklich sehr, sehr gute Crossfahrer waren. Bei Silvio Hertlotz habe ich dann irgendwann gesagt, pass auf, Silvio, geh lieber auf die Straße, konzentriere dich auf die Straße. Da hast du, glaube ich, mehr Möglichkeiten noch oder die gleichen Möglichkeiten. Da ist es nachher dran gescheitert, dass das neben gesundheitlichen Problemen ist halt auch, dass diese jungen Sportler in der Juniorenklasse und der U23-Klasse natürlich erfolgsverwöhnt sind und dann kommt die Realität, wo man gegen die Großen des Sports fahren muss und dann sieht man natürlich vielleicht nicht ganz so gut aus und das muss man erstmal, wie gesagt, vom Kopf her vergnüsen. Bei Tom Lindner, mega, mega Typ, mega Talent, ich habe fast nie einen Sportler wieder gehabt, der so physische Werte hatte auf dem Ergometer. Nach meiner Meinung sicherlich auch in seinen Jahrgängen, sage ich mal, der beste U23-Fahrer, den Deutschland hatte. Aber im Sport gehört auch der Kopf dazu, ne? Und du musst halt auch vom Kopf her lernen, mit Situationen, die nicht sympathisch sind, einfach umzugehen. Und das können einige halt einfach nicht. Ne? Also die können nicht durch ein, ich sage jetzt mal 365 Tage tief durchgehen, was total kacke ist im Leistungssport. Ich weiß das selbst, ich habe das selbst durchgemacht. Aber du musst dadurch. Und nur wenn du dadurch gehst, bist du umso stärker, wenn du da wieder herkommst. Ne? Wie gesagt, Tom Lindner ist sicherlich ein krasses Beispiel dafür, dass man mit Megatalent, ich sage jetzt mal, auch scheitern kann, ganz überspitzt. Ne? Wenn der wieder anfangen würde, Rennen zu fahren, würde ich sofort sagen, hier Tom, du kriegst einen Vertrag bei uns, wir unterstützen dich nach allen Möglichkeiten, aber nur, wenn du ein Ziel hast. Ne? Dein Ziel muss sein, nicht wieder Radfahren, sondern du musst ein Leistungsziel haben bei einem bestimmten Rennen und da bringen wir dich hin. So, also wie gesagt, das wäre einer, den ich sofort mit Kusshand nehmen würde und wieder auch fördern würde über das Förderungssystem von Stevens.
Ja, das ist ja sozusagen auch nachher das, was halt einen guten Trainer auszeichnet, ne? Dass du halt sozusagen auch vielleicht so den Blick dafür hast, wann musst du mal aktiv wirklich eingreifen und deinen Sportler irgendwo so ein bisschen bremsen oder wann lohnt es sich mal, den doch beiseite zu nehmen und mit ihm mal vernünftig zu reden, ne? So dieses, das ist ja nachher das, also hast du im Triathlon auch ganz oft, dass du dann so irgendwelche Trainer hast, die dann sozusagen diese Massenabfertigung machen irgendwo, nachher 30, 40 Athleten irgendwie und jederzeit dann, keine Ahnung, knapp 300 Euro im Monat und eigentlich haben nachher fast alle den gleichen Trainingsplan und du bist einer von vielen, so, ne? Das ist halt.
Ja, das ist schon ein Problem, ne? Also es ist natürlich A für den Trainer ein Problem, wenn er irgendwie 20 Sportler hat, die zu verarzten. Also wir haben jetzt einen Kader von 22 Leute im Stevens Racing Team, das ist sehr, sehr groß und ich versuche irgendwie nur die abzutelefonieren, so wie geht es euch, was macht ihr, also jede Woche irgendwie fünf, Das ist schon schwierig, ne? Und Sportler sind auch träge, ne? Also die Feedback-Schwelle, sag ich mal, ist sehr gering. Also wenn man sagt, so ich brauche von dir aber auch die Rückmeldung, wie kommt das Training an, wie trainierst du, schreib das mal auf und wie wollen wir das kontrollieren und alles, ne? Also da muss der Sportler auch für bereit sein. Und die meisten Sportler sind es eben nicht. Die kriegen gute Trainingspläne, aber du kriegst ein sehr mangelhaftes Feedback. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, was ich jetzt immer wieder feststelle bei Sportlern, dass das einfach nicht stattfindet. Und wenn man das nicht hat, und auch sehr oberflächlich, also man, ja, die schreiben dann halt auf, sag ich mal, dass sie trainiert haben und wie viele Stunden, aber beschreiben nicht auf, wie viel Gewicht sie haben, was der Ruhepuls ist, wie das Wetter war, wie war die Topografie, wenn sie ein Wattmessgerät haben, wie war die Durchschnittswattzahl, solche Sachen halt einfach, ne? Also ich habe natürlich auch Trainingsprotokollhefte, die ich den Jungs zur Verfügung stelle und sage, hier, alle 14 Tage möchte ich die gerne haben, damit ich mal rüber gucken kann, ob du überhaupt den Trainingsplan einhältst und was dabei, und wenn das mangelhaft geschrieben ist, dann kannst du da nichts draus lesen.
Ja,
So.
richtig. Und was ich finde, was ja dann auch immer so super schwierig ist, wenn sozusagen sich niemand die Blöße geben möchte, zu sagen, hier, pass auf, guck mal, das Workout war zu hart und das war auch zu hart, sondern die ziehen dann lieber über 3 Wochen durch und sind in der 4. Woche dann krank oder so. Das ist halt so.
Ja, also habe ich gerade mit einem Sportler, der aus dem Stevens Racing Team ist, der war immer krank, ist immer zwischendurch krank geworden und immer zu Phasen, wo es halt sehr, sehr doof war, immer vor Meisterschaften. Und ja, den haben wir jetzt einfach verschrieben. Grundlage viel geringer, mit weniger Intensität und wirklich, der fährt jetzt mit 170 Watt maximal durch die Gegend, wenn er seine Grundlage fährt, nicht mehr. Und siehe da, er fährt jetzt auf der Straße auch so gut wie noch nie. Also nur tatsächlich mit stupidem Grundlagentraining. Und das ist der Punkt, man muss halt einfach rauskriegen, so wie funktioniert der Körper. Ne? So, und das geht natürlich heute über Leistungsdiagnostiken viel, viel besser oder könnte viel besser sein, aber die meisten investieren nicht in sich und machen eine Leistungsdiagnostik, sondern kaufen sich lieber ein Wattmessgerät, was dir nicht hilft. Ohne eine Leistungsdiagnostik, ne? Und das ist halt das Problem. Also wie gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig. Wir sind kein Profiteam, wir sind ein Amateurteam. Sind auch ein sehr großes Team, deswegen ist es halt immer ein bisschen schwierig. Aber ja, man kann schon viele Sachen besser machen, ne? Also, und auf den Weg bringen, wenn man miteinander kommuniziert. Und das Reden ist halt ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, die meisten, ja, trainieren, fahren gute Rennen und dann, wenn sie schlechte Rennen fahren, rufen sie dich auf einmal an und sagen, ich habe ein Problem. So, und dann musst du löschen. So, ich sage mal löschen. Das kommt immer wieder vor. Oder es gibt Sportler, die sagen, die trainieren, wäre nicht besser. Und dann sagen sie 1,5 Monate vor der deutschen Meisterschaft, Jens, kannst du mir einen Trainingsplan machen? Und dann sage ich, ja, I'm sorry. Geht nicht. Also so funktioniert das einfach nicht. Also ich will, also klar kann ich denen helfen, aber ich mache es nicht, weil so stelle ich mir keine Zusammenarbeit vor. Also Zusammenarbeit ist, dass man sich früh genug hinsetzt. Also du kennst ja auch Ludwig Kurz. Das Thema hatte der auch. Der ist früh genug zu mir gekommen, hat gesagt, Jens, pass mal auf, ich will bei der deutschen Meisterschaft aufs Podium fahren, wo ich dann schon gesagt habe, Ludwig, das wird ganz schön schwierig. Du bist 7 Jahre keine Rennen gefahren. Auch wenn du viel Sport gemacht hast, aber das Level ist jetzt nicht schlechter geworden und du hast diese hohe Intensitätsmöglichkeiten gar nicht trainiert. Ja, können wir probieren. Ich bin gerne am Start, unterstütze das auch gerne und dann ging es halt los. Und dann hat er gemerkt nach den ersten Rennen, oh Gott, die Ideen, die ich hatte, kann ich ja gar nicht umsetzen, weil ich die Fähigkeit gar nicht habe, beim Stevens Cup vorne mitzufahren, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich ihn erklärt und auch seinen Vater, wir haben dann irgendwie zusammengestanden und habe gesagt, pass mal auf, du musst davon ausgehen, dass du erst eine Woche oder 14 Tage vor der deutschen Meisterschaft, und er hat ja wirklich früh angefangen, also 4 Monate vor der deutschen Meisterschaft, überhaupt erstmal in dem Bereich bist, wo man hin muss, um bei der deutschen Meisterschaft Top Ten zu fahren. So, und dann muss man mit ganz viel Feingefühl an diesen kleinen Schrauben stellen und so. Und er hat das auch gut gemacht. Er hat das super vorbereitet und hat sich auch dran gehalten. Und am Ende leider ist er in der ersten Runde, hat er Defekt gehabt, also konnte nicht sich beweisen, dass er tatsächlich unter die ersten fünf gekommen wäre. So, was ich glaube, was er geschafft hätte. So, weil er halt diesen Defekt hatte, musste er von hinten alles aufrollen. Und das ist natürlich schade für einen Sportler, der wirklich 4 Monate, also natürlich vorher auch trainiert hat, aber 4 Monate sehr konzentriert auf was hingearbeitet hat. Und das wünsche ich immer keinen Sportler, also ob er es jetzt Konkurrenz ist oder nicht, dass das durch Sturz, Defekt oder wie auch immer über den Haufen geschmissen wird.
Ja, ist ja im Crosssport sowieso generell defekt. In der ersten Runde ist eigentlich das Rennen so gut wie gelaufen, ne? Also.
Ja, ist so, ja.
So, ich hätte noch zwei kleine Themen, die ich gerne ansprechen würde, bevor wir mal so ein bisschen in die Spaßkategorien reingehen. Zum einen, du hast so einen sehr coolen Satz mal gesagt. Auf jedem Crossrad sitzt ein guter Typ. Wie kam der zustande? Wie ist der dir eingefallen?
Also ich habe ihn tatsächlich abgewandelt. Es gab einen Bericht in der Frankfurter Allgemeine von einem Ruderer, der diesen Spruch gesagt hat: In jedem Boot sitzt ein guter Typ. Und ich habe daraus gemacht: Aus jedem Crossrad sitzt ein guter Typ. Ja, sehr sehr markanter Spruch. Ich finde den super. Finde das auch sehr passend für den Sport und auch ein Spruch, der mich sehr verfolgt. Kann man so sagen.
Ja, nicht schlecht so. Das war so das Erste, was ich damals so mit Jens Spedler in Verbindung gebracht hatte, so, weil es stand mal eine ganze Zeit lang auf deinen Laufrädern auch mit drauf, ne?
Genau, ich hatte mal Lightweight als Sponsor und die haben dann zum Airbrushen geschickt, die Laufräder, die ich da bekommen habe, und da stand das halt drauf. Mittlerweile habe ich ja so Aufkleber, die man kaufen kann, und ich habe eine Fahrradkollektion mit Santini machen lassen, wo ich, ich weiß es gar nicht, 100 Trikots machen lassen habe, wo hinten auf jedem Crossrad sitzt ein guter Typ draufsteht, und die waren auch innerhalb von einer Cross-Saison fertig ausverkauft.
Ja, cool. Und dann, was mich auch brennend interessiert, was sind jetzt so deine Ziele für diesen Winter?
Na gut,
Wir
ist
haben
klar.
jetzt ja so viel über Ziele, dass man so ein Ziel braucht, gesprochen. Deswegen würde mich so, was ist jetzt so.
Ja, mein Hauptziel ist natürlich die Cross. Also ich bin jetzt in England ja zweimal Weltmeister geworden, die letzten 2 Jahre, mit meiner Partnerin zusammen, also mit meiner Frau zusammen, Cindy. Also wir sind beide Weltmeister geworden, also zweifache Weltmeisterin bei den Masters. Und das große Ziel ist natürlich, hier in Hamburg ist die Weltmeisterschaft, diese Titel zu verteidigen.
Okay, nicht schlecht. Ich drücke dir die Daumen. Wenn
Danke.
ich schaffe, bin ich auch vor Ort.
Ja, erste Dezemberwochenende am Volksparkstadion, also seltene Location, also da wird man wahrscheinlich nie wieder Crossrennen haben.
Ja, wahrscheinlich. Gut, dann lass uns mal so ein bisschen in die Rubriken
Ja.
starten. Welchen Song würdest du denn auf die laktatische Playlist packen?
Es ist tatsächlich, ich habe lange überlegt, was ich darauf packe. Also ich finde ein Lied eigentlich ganz, ganz cool, kennt wahrscheinlich kein Mensch. Too sexy auf der Bierbank heißt das tatsächlich. Das ist von Right Said Fred und gefeatured logischerweise. Und da gibt es ein geiles Video. Also jeder, der das mal eingibt auf der Bierbank, wird sich totlachen, wenn er das Video sieht.
Nicht schlecht, also ich muss nachher erstmal googeln.
Ja, sehr geil.
Ich würde draufpacken, bisschen Rockmusik von Papa Roach, und zwar Help. Ist gute Laune Rock.
Ja,
Kann man gerne mal hören beim Training.
stimmt.
Dann, wenn du nicht mit deinen Jungs trainierst, wer ist momentan oder wer wird wieder dein Lieblingstrainingsbuddy? Oder bist du doch so der Typ, der sagt, ich kann alleine am besten? Also ich meine, jetzt haben wir ja drüber gesprochen, dass du ja viel morgens und abends fährst, ist wahrscheinlich dann schwierig, aber so an den Wochenenden.
Also, mit wem ich sehr gerne trainieren fahren mag, aber es kommt selten dazu, ist halt René Jacobs,
Ja.
weil er halt sehr unterhaltsam ist. Er ist mein Trauzeuge Und das macht immer sehr viel Spaß mit ihm. Und ich finde es auch immer witzig, dass er so übertrieben immer den toten Mann markiert, sag ich mal, wenn ich mit ihm trainiere. Also wir battlen uns immer ein bisschen. Fahren natürlich auch gerne mit Cindy, meiner Frau, trainieren. Wir fahren, versuchen das halt auch immer so möglichst irgendwie ein, zweimal die Woche zu machen, obwohl es sehr, sehr schwierig ist. Aber es ist auch tatsächlich so, dass ich auch sehr, sehr gerne alleine trainieren mag, weil ich eigentlich immer Leute um mich rum habe zum Trainieren. Also ich bin ja eigentlich immer der Vorturner. HV, gebe ich die Strecken vor, gebe ich das Training vor. Wenn wir mit Stevens Racing Trainingslager haben, gebe ich immer alles vor. Das heißt also, ich bin immer der Vorturner, muss die Strecke erklären, und alles Mögliche. Ich fahre auch ganz gerne mal alleine trainieren.
Kann ich nachvollziehen. Also ich habe auch Tage, die sind so und Tage, die sind so. Also
Ja.
braucht man, glaube ich, auch.
Ja, es ist halt auch um den Geist so ein bisschen ja, aus dem Kopf rauszukriegen. Und gerade wenn man jetzt auch so morgens Rad gefahren ist und dann ist man ja so ein bisschen unter Zeitdruck in der Regel immer, dass man bald da ist und abends dann eine Runde alleine trainiert, finde ich das immer ganz gut, wenn man ja, den Kopf freikriegt und auch alleine, ohne zu reden, irgendwie nochmal eine Runde fährt.
Ja, dann was ist deine Lieblingstrainingseinheit? Hast du da so eine spezielle, wo du sagst, da die könntest du eigentlich am liebsten jeden Tag machen?
Ja, ich habe eine Runde, es ist sehr, sehr, es ist quasi, ja, wie auf dem Spielplatz. Es ist irgendwie wirklich eine 900-Meter-Runde, wo extrem technisch ist, wo man eine Treppen hat, wo man Aufspringen hat, wo man ein bisschen Sand hat, wo man über einen Baumstamm rüberspringen muss, wo man beim Berghochfahren springen muss, wo man Single Trails hat, also wirklich so 900 Meter, die fahre ich halt sehr, sehr gerne. Und wenn ich durch einen bestimmten Wald fahre, dann fahre ich da auch immer hin. Also es gibt keine Trainingseinheit, wenn ich da auf der Ecke bin, dass ich da nicht fahre.
Okay, cool, ja. Dann, du machst ja über Jahre Sport, ne? Du hast doch bestimmt dir auch schon mal so eine richtig große sportliche Panne geleistet, oder?
Ja, also Panne für mich und für meine Teamkameraden. Also es war Deutsche Meisterschaft im Team Trail, das war Mountainbike mit dem Steven Jantex Team und Startaufstellung. Ich war Startfahrer. Da fuhren immer ein Mann, eine Dame, ein Junior oder U23-Fahrer in einer Staffel quasi. Und der Startschuss fiel noch nicht, aber genau vorm Startschuss, also beim Achtung, fertig, los, Startschuss, bei los, habe ich einen Vorderradplatten gehabt.
Scheiße.
Also es hat mir wirklich ein Herzensleid getan, natürlich nicht nur für mich, sondern für alle drei, die dazugehören. Ach, vorbei, also wir konnten keinen Reifen mehr wechseln und gar nichts mehr. Ne? Also du durftest von außen ja damals keine Hilfe annehmen und so, Rennen war vorbei. Scheiße.
Ja, verdammt, ja. Okay, das ist wirklich.
Ja, scheiße. Das kann man jetzt nicht
Ja,
sagen.
wortwörtlich.
Ja, und vor allen Dingen wir waren Top-Favorit. Also wir haben davor die Deutschen zweimal gewonnen, die Rallye-Meisterschaften das wurde ja eigentlich auch nur 5 Jahre gemacht, glaube ich. Aber wir haben die davor gewonnen und waren wieder Top-Favorit. Neben T-Mobile damals, da gab es ja auch ein T-Mobile Mountainbike-Team. Ja, aber gut, es ist halt einfach so
Ja,
geschehen.
also gibt es dieses Wettkampfformat so gar nicht mehr heute.
Nein, nein. Es gibt ja Staffelrennen jetzt, also auch was anderes, also
Ja.
andere Format ein bisschen. Also das ist ja auf der Originalrunde. Also damals war es auf einer verkürzten Runde. Also das Format gibt es wieder, aber anders.
Okay, gut zu wissen. Und dann würde mich interessieren, wen würdest du hier auf die VIP-Gästeliste setzen?
Ja, habe ich auch lange überlegt. Also ich kenne ja nur ein paar, die gut Radfahren und ich würde jetzt einfach Cindy Schwedler sagen.
Okay, sehr gerne. Hatten wir ja eh schon so durchdacht, dass wir jetzt sozusagen uns noch ein paar Mal treffen,
Ja,
weil wir
gerne.
haben ja eigentlich noch ganz andere interessante Themen, die wir besprechen wollen.
Ja.
Aber das ist ja so einfach mal so die Folge zum Einstieg, dass alle dich so ein bisschen kennenlernen. Und ich fand auch, wir haben hier super coole Sachen besprochen. Mir fällt gerade tatsächlich spontan auch noch eine Frage zu deiner aktiven Karriere ein. Und zwar, wir hatten hier in Güstrow auch vor Jahren mal Deutschland Cup im Cross und auch Stevens Cup. Bist du schon mal in Güstrow Crossrennen gefahren oder?
Tatsächlich ja. Habe ich gewonnen. Von Michael Stenzel, weiß ich noch.
Nicht schlecht,
Ja.
also dann bist du wahrscheinlich noch auf der ganz alten Runde gefahren, wo man sozusagen so einen Berg parallel hochfährt und dann fährst du oben direkt gleich wieder rechts runter und.
Genau, über die Straße kurz rüber, dann irgendwie so durch so einen kleinen Park, glaube ich, war das. Und dann war Ziel und dann ging es halt wieder in den Wald rein irgendwie.
Ah, nicht schlecht, ja. Also ich finde hier auch den Wald eigentlich immer noch so, wenn man richtig hart fahren möchte, einfach unglaublich gut, weil du fährst entweder berghoch oder bergrunter, aber wenn du Techniktraining machen willst, ist es einfach nur grottig.
Ja, das ist immer das Problem. Es ist tatsächlich so, dass das da gibt's, also da ist wirklich, kann ich auch nur jedem empfehlen, der wirklich Techniktraining machen möchte, immer, wenn es geht, flache Runden zu suchen, flache Gebiete, wo man wirklich ja viel Kurven hat, viel Aufspringen hat, also dass man einen Baumstamm einfach hinlegt, der muss auch nicht hoch sein, dass man diese Übergänge wieder rauf hat. Das machen alle. Also das, so fängt jeder Crossfahrer seine Saison wieder an, ob das ein Mathieu ist oder ob das hier ein Schwedler ist. Das ist tatsächlich so, dieses Reinkommen, um die Kurventechnik wieder zu lernen, ist das A und O, im Prinzip sich sicher zu fühlen. Wir hatten ja schon ein Trainingslager in Bad Salz-Detfurth mit einigen, mit einem kleinen Teil vom Stevens Racing Team. Und da hast du gesehen, so am Anfang, das lief gar nicht, also keiner hatte eine geile Technik, also das nicht diese Leichtigkeit, die man nachher hat. Und am zweiten Tag war das schon um Welten besser, ne? Also das ist wirklich so kann ich auch nur empfehlen. Bad Salz-Detfurth ist übrigens eine sehr, sehr geile Runde, eine schwere Runde, die es da gibt zum Crossfahren, auch zum Freeriden, kann man auch Freeriden. Aber ich trainiere da sehr, sehr gerne, weil man keine Fußgänger hat, keine Läufer, keine Autos. Man kann da wirklich machen, was man will. Man kann da gestalten, man kann Flatterband hinschenken. Also Bad Salz-Detfurth kann ich nur empfehlen. Und da gibt es eine Tennishalle, wo man übernachten kann. Auch eine sehr geile Location, sehr hochwertig, also fast hotelmäßig. Gutes Essen und vor allen Dingen auch nette Leute im Tennisbereich.
Ja, sehr cool. Dann, ich denke, wir haben hier ein gutes Programm geliefert. Ich freue mich schon auf unsere weiteren Folgen.
Ja, ich auch, danke.
Ich sage von meiner Seite, ciao, ciao.
Ciao, ciao, danke und schönes Wochenende. Bis dann.